Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Yavuz Ekinci, einem kurdischen Autor der jüngeren Generation. Ich erzähle kurz etwas zum Aufbau. Es ist eigentlich verdichtet wie eine Novelle, und zwar drängt es sich im Prinzip um die letzten Augenblicke vor der Zerstörung eines Dorfes im Walnusstal, das am Berg Amar liegt. Und es beginnt aber im Prinzip ganz anders, und zwar zunächst einmal mit einer Panoramabeschreibung der Natur, der Umwelt, der Tierwelt, die es da gibt, den Gewaltverhältnissen in der Natur, geht dann kurz in die Gewalt- und Machtverhältnisse der Menschen in einer Großfamilie in diesem Dorf, um dann in ein Märchen überzugehen, in ein mesopotamisches Märchen, das erzählt von einer Zeit, als es noch möglich war, für zwei Menschen, die sich liebten, auszubüchsen und dem despotischen Vater zu entrinnen oder dem als Vater der herkommenden Despoten zu entrinnen, was heute wahrscheinlich nicht mehr so leicht ist. Und als das Märchen dann übergeht in die Jetztzeit, konzentriert sich das Buch vor allen Dingen auf Porträts aus verschiedenen Perspektiven von den Menschen, die im Dorf versuchen, mit ihrer Angst umzugehen, mit der Angst vor der Zerstörung, die ins Haus steht. Soweit zu dem Buch. Ich bin mir sicher, Sie werden es selbst lesen. Das ist ja der Sinn und Zweck dieser Veranstaltungen. Und ich freue mich besonders, Yavuz Ekinci hier begrüßen zu dürfen, um dann nach dem ersten kurzen Leseteil ein Gespräch auch über seine Herausgebertätigkeit in der Türkei, nämlich für die sogenannte Gelbe Reihe. Das ist in einem unabhängigen Verlag eine Reihe für kurdische Literatur aus verschiedenen Weltsprachen übersetzt ins Türkische und Kurdische. Ein einzigartiges Projekt für die Türkei. Wir dachten, das interessiert Sie vielleicht auch. Zunächst aber zu dem Buch zurück. Wir sprechen in Europa, in Deutschland seit einiger Zeit nach Brexit, nach Trump, nach der sogenannten Flüchtlingskrise und nicht zuletzt auch dem Streit zwischen der AKP und der BRD immer öfter so, als wären wir in ein Zeitalter der Katastrophen reingekommen. Bei Yavuz Ekinci sieht es aber so aus, dass seine bisherigen 7 Buchveröffentlichungen, und die 7 sind im letzten Jahr in einem Schuber in der Türkei nochmal veröffentlicht worden, in jedem der Ankündigungstexte als Claim steht: Kurdistan im Zeitalter der Katastrophen, Batman im Zeitalter der Katastrophen, das Walnusstal im Zeitalter der Katastrophen. Das heißt, wir haben einen Autor, der im Prinzip mit dem Zeitalter der Katastrophen schon länger arbeitet. Deswegen meine Frage: Was bedeutet das für dich, Yavuz, das Zeitalter der Katastrophen? Şimdi ben biraz o Avrupa'daki Trump, Brexit şeyin üzerinden giderek felaketler çağında vardım. Şimdi senin için felaketler çağı neyi anlamıyor? Çünkü tüm kitaplarını böyle tanıtıyor. Felaketler çağında Batman, felaketler çağında Cevizler Mahallesi diye.
Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Özellikle bağımsız yayıncılar, çünkü ben de bağımsız yayıncılarda editörlük yapan biriyim. Biraz sesim kötü çünkü buraya geldiğim ilk günler hava çok soğuktu ve hastalandım. Yaz aylarına doğmuş biriyim. O yüzden sıcağı çok severim. Soğuğa karşı hiçbir şekilde bir enerjim yok.
Ja, hallo, schön, dass Sie gekommen sind. Ich besondere eben bei einer Veranstaltung der unabhängigen Verlage zu sein, weil ich auch selbst als Herausgeber und Lektor bei einem unabhängigen Verlag in der Türkei arbeite. Ich habe leider nicht so eine tolle Stimme mitgebracht, weil ich im Frühling oft krank werde. Ich bin einfach ein Sommerkind und habe nicht viel Toleranz für Kälte. Deswegen Entschuldigung für die Stimme.
Felaket çağı benim uzun zamandır aslında kafamı yoran bir konuydu. Bu cümleye de İbni Haldun'un bir sözü var. Coğrafya kaderdir sözünden yola çıkarak beni etkileyen bir cümledir. Şu an içinde yaşadığımız çağ bir felaket çağıdır. Ama bir asırdan fazladır bu çağın içindeyiz. Felaket çağına aslında insanlık 1800'lerin sonlarında girdiğini düşünüyorum. Ve hala da içindeyiz. Sanırım önümüzdeki yılları daha da korkunç olacağını düşünüyorum. 20. yüzyıl itibarıyla insanlar birbirini daha fazla ötekileştirdi. Aslında Anadolu'da bin yıllardır birlikte yaşayan Kürtler, Ermeniler, Süryaniler bir şekilde birbirlerini ötekileştirerek ve sonuç 1915 itibariyle Ermenilerin büyük bir katliama uğrayarak felaket çağının belki de en korkunç olaylarından biri olarak gösterebiliriz. Bu işte katliamlar ve göç ettirmek zorunda bırakılan politikalar bu çağı her geçen gün biraz daha derinleştiriyor. Bugün Suriye'de yaşadığımız da bu felaket çağının bir parçasıdır. Yine İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar ve kurulan ölüm kampları ya da ölüm istasyonları da bu çağın bir belirtisi olarak bir belirtisi ve bir durağı olduğunu düşünüyorum. Kitap bugüne kadar 7 roman yazdım. Bunların 3 tanesi öykü kitabı, 4'te romandı. Bu son romanı düzenlerken ve yayın eviyle vardığımız bir nokta vardı. Bunları bir tamamını bir kapak dizaynı üzerinde duralım diye düşünüyorduk. Bu arada tekrar bütün romanları gözden geçirdim. Aslında bugüne kadar anlattığım bütün metinlerimin bir ortak özelliği vardı. Ben bu felaket çağının insanlarını anlatıyorum. O yüzden bu 7 eseri de felaket çağı kapsamında bir birlikte oluşturdum.
Ja, ich glaube, dass das Zeitalter der Katastrophen, von dem jetzt auch breiter gesprochen wird, im Prinzip schon seit langer Zeit angebrochen ist. Und für mich geht es ein bisschen zurück auf ein Wort, was Ibn Khaldun, der arabische Gesellschaftswissenschaftler aus dem 14. Jahrhundert, gesagt hat, nämlich Geografie ist Schicksal. Wir leben definitiv in einem Zeitalter der Katastrophe. Wir sind schon richtig drin und meine Sichtweise ist eigentlich, dass wir da seit dem 19. Jahrhundert drin sind. Wobei es selbstverständlich auch recht wahrscheinlich geworden ist, dass die uns bevorstehenden Jahre dann nochmal eine Ecke schlimmer werden. Aber im Prinzip ist doch der Wendepunkt aus meiner Perspektive, dass im 20. Jahrhundert die Menschen begonnen haben, einander immer stärker zu anderen, zu Feinden zu erklären. Und dass zum Beispiel in Anatolien die Türken, Kurden, Armenier und Aramäer, die dort seit Tausenden von Jahren zusammengelebt haben, dann am Beginn des 20. Jahrhunderts eben über die nationalistischen Bewegungen sich immer stärker zu diesem Othering gebracht haben, was dann 1915 in dem beispiellosen Massenmord an den Armeniern resultiert hat. Und ich glaube, dass wir auch den heutigen Krieg in Syrien als eine weitere Station dieses Zeitalters der Katastrophen lesen können und definitiv auch die Geflüchtetenlager, die eine Station auf diesem Weg in eine vielleicht katastrophale Zukunft sind. Ich habe bisher in türkischer Sprache 4 Romane und 3 Bände mit Kurzgeschichten herausgegeben und letztes Jahr haben wir uns dann im Verlag Dorn zusammengesetzt, um über diesen Schubert zu reden, also eine Gesamtedition meiner 7 Bücher mit einem neuen Coverdesign. Und dann war natürlich erstmal auch so die Marketingfrage, was ist denn der gemeinsame Punkt all dieser 7 Werke? Und es ist eben recht schnell klar geworden, dass sich in jedem davon das Schicksal von Menschen im Angesicht einer dreuenden Katastrophe erzähle.
20. Jahrhundert, maalesef ideolojilere inanan ve bu uğurda birbirlerini öldüren insanların yaşadığı bir yüzyıl olarak tanımlayabiliriz. Bu felaket çağına belki de baş etmemin tek yolu var. Bir tek insanı dahi onun öldürülmesine ve yok edilmesine, haksız yere yok edilmesine karşı çıkmamız gerekiyor. Bazen çok uzağımızda bir olayı düşünürüz. Fakat o olay eninde sonunda kapımızın önünde kendini bulur. Bu dünya aslında şöyle bir şeydir. Bir gemi olarak düşünün. Eğer gemi batarsa, kamerada da otursanız, en altta da otursanız, o gemide mutlaka boğulacaksınızdır yani.
Ich glaube, das 20. Jahrhundert zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass es das Jahrhundert war, in dem sehr, sehr viele Menschen an Ideologien geglaubt haben und im Taumel dieser Ideologien gelebt haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der einzige Weg raus aus diesen Katastrophen eigentlich die Einsicht ist, dass wir uns gegen die Ermordung jedes einzelnen Menschen, egal aus welchen Gründen und wo auch immer auf der Welt, kategorisch stellen müssen und eben weg müssen von der Sichtweise, dass bestimmte Ereignisse einfach sehr, sehr weit von uns weg sind und andere uns näher betreffen. Denn ich glaube, es ist mittlerweile klar geworden, dass wir alle tatsächlich in einem Boot sitzen und egal wo, ob auf der Kommandobrücke oder unten bei den Rudern, wir werden einfach alle gemeinsam untergehen.
Ja, was bei Stessnis, Ben, Okitab, dann wir Böllem, Okim, Kusau, Larak, da hast du alle.
Dann nett ist doch, bitte. Ich lese mal zwischendurch einen kurzen Teil aus dem Buch vor. Wie gesagt, wir sind jetzt bei dem Dorf im Walnusstal und da gibt es unter den 7, 8 Figuren, die uns begegnen, einen Amash. Das ist aus seiner Perspektive geschrieben. Ich sah den Mann, der vom Berg gelaufen kam. Meine Brust schnürte sich zusammen, meine Knie versagten. Zunge und Gaumen trockneten mir ein. Sie kommen, rief ich in Richtung der Grabstätten. Wie lange bereits erwartete ich, dass sie jeden Augenblick kommen würden. Um uns herum gab es keinen Berg, den sie nicht versenkt, kein Dorf, das sie nicht angezündet hätten. Wenn sie kommen, so heißt es, setzen sie zuerst die Häuser in Brand, dann töten sie Kinder, Frauen, Greise, alle, ohne Unterschied. Ich schaute den Spatzen zu, die um mich herumflogen. Ich sah ihre Nester im Geäst und ihre Jungen mit den knallgelben Schnäbeln. Die Küken hielten ihre Münder einen Spalt weit offen und tönten Jik, Jik. Ich sprach die Fatiha vor mich hin. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Murmelnd lief ich auf das Dorf zu. Ich hörte Stimmen. Als Schmuni sagte, Amma, wo läufst du hin? Was ist los? Warte doch mal. Hielt ich inne. Ich machte kehrt. Die Blechtür tat sich quietschend auf. Andauernd kommen die Kühe und reiben sich an dieser Türe. Deshalb hält sie nichts mehr aus. Ich nahm einen Stein vom Boden und trieb ein paar lockere Nägel wieder in den Balken. Ob der Friedhof verwahrlost, ob die Türe aus den Angeln fällt, ob Grabsteine zerbrochen sind oder von Unkraut überwachsen, darum schert sich niemand. Es kommt ja nicht einmal jemand und spricht für die Toten die Fatiha. Wenn einer tot ist, zack, unter die Erde. Die ersten paar Monate gehst du noch zum Grab, dann vergisst du ihn einfach. Als hätte er nie gelebt. Überlässt du ihn dem Vergessen. Es war schon anstrengend genug, die Leute dazu zu bewegen, einen Drahtzaun um den Friedhof zu ziehen. Früher haben die Schafe und Ziegen auf dem Friedhof gegrast. Jedes Mal, wenn ich kam, musste ich erst die Schafe, Ziegen und auch Kühe verscheuchen. Wie oft habe ich das gesagt, aber auf mich hört ja keiner. Gott sei Dank, sprach es der Imam Abdullah dann in seiner Predigt an und die Bauern nahmen es ernst. Binnen weniger Tage zogen sie einen Drahtzaun um den Friedhof. Die Blechtüre muss man aber neu machen, die Nägel halten nicht mehr. Im Namen Allahs, sprach ich und lief zwischen den Grabfeldern umher. Man kann die Grabstätten kaum noch ausmachen, alles ist zugewuchert. Ich erreichte Schmunis Grab. Ich zog mein Taschentuch hervor und rieb die Grabplatte schön sauber. Ich polierte die weißen Kieselsteine, die darauf lagen. Ich sank vor ihrem Grab nieder und lauschte dem Zirpen der Grillen, dem Krächzen zweier Raben, dem Rauschen der Bäume. Schmuni, sagte ich. Ich habe den Mann gesehen, der vom Berg Amma ins Dorf gelaufen kam. Ich stieg gerade von einem Baum herab. Ich wollte den Friedhof verlassen und nach Hause gehen. Da hörte ich etwas. Die Spatzen schimpften aus voller Brust. Das kam mir seltsam vor. Obwohl die Schlange an ihr Nest gehen wollte, dachte ich. Ich schaute mich links und rechts um, aber sah nichts. Ich hörte ihre Stimmen, ohne sie zu sehen. Im Frühling hat es so viel geregnet. Die Gräser reichen einem bis an die Knie. Endlich sah ich. Das Vogelnest war ins Gras gestürzt. 3 Küken. Die Spatzen schrien sich die Seele aus dem Leib. Jik, jik. Es brach mir das Herz. Ihre Schnäbel knallgelb. Riesige Augen. Aufgeblähte Bäuche. Ich nahm das Nest und besserte die zerbrochenen Stellen aus. Ich legte die Küken hinein und kletterte auf den Baum. Ich platzierte es zwischen 2 Ästen. Es hielt nicht. Ich nahm es von dort fort und legte es an eine Stelle, wo 3 Äste voneinander abgabelten. Ich rüttelte ein paar Mal am Ast. Das Nest bewegte sich nicht vom Fleck. Ein Stück Papier, das in den Zweigen gehangen hatte, rieselte zwischen den Blättern herab. So, das Nest fällt nicht noch einmal runter. Wenn auch die Sintflut kommt, das Nest bleibt fest. Ich stieg gerade vom Baum, da sah ich den Mann, wie er vom Berg Ammer aufs Dorf zugelaufen kam. Der Schweiß stand mir auf dem Rücken, meine Kehle war trocken, meine Knie versagten. Schmuni, weißt du, was das heißt? Jetzt sind wir dran, hm? Soweit diese erste Lesestelle. Ja, was sehen du, Romano oder Sturmasundaki, Anna Fikrinede? Was war, Entschuldigung, genau, man muss es auf Deutsch sagen. Die Frage lautet, was war dein Leitgedanke, als du diesen Roman entworfen hast?
Bu romanda bir felaket ya da bir savaşın o yıkımını anlatmak değil benim şeyim. Bu romanda bir korkuyu, bir felaketi, bir yok oluşu bekleyen o insanların o bekleme süresi benim merakımı çekmişti. İnsanlar bir felaketi, bir yıkımı, bir korku beklerken ne hissediyor? O kısacık süreyi anlatmak istiyordum. Ve Cevizler Vadisi üzerinde, Cevizler Vadisi diye bir yer var. Orada yaşayan insanlar, birileri gelecek ve oraları yakıp yıkacak. Onları o beklerken ki anı üzerine durmak istiyordum.
Der Leitgedanke war jetzt eigentlich nicht, die Katastrophe selbst zu erzählen, irgendeine Gewalttat, sondern im Prinzip die Ängste der Menschen auszuloten, zu schauen, wie dieses Warten sich gestaltet auf die Katastrophe, wie Menschen reagieren, wie sie mit Ängsten versuchen umzugehen und das eben in diesem verdichteten Zeitraum der letzten Stunden und dabei eben das Walnusstal als größere Perspektive zu nehmen mit den verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern.
Bir yıkım, bir savaş her yeri eşit şekilde yıkar. Ya da bir toprağa düştüğümüzde bir Kürt, bir Alman, bir Arap olarak düşmüyoruz. Bir insan olarak düşüyoruz. Fakat onu beklerken, o felaket, onu beklerken ki tedirginliğimiz her yaşın ve hepimizin bir tecrübeye göre ve hayatta beklentisine göre değişir. Ve onu karşılarken bu kitapta da işte şey ettiğim, bütün karakterler kendi dünyası içerisinde bu korkuyu, bu tedirginliği beklercesine yazmaya çalıştım.
Wenn die Katastrophe uns trifft, trifft sie uns alle gleich und niemand stirbt als Deutscher, als Kurdin oder als Araber. Wir sterben alle als Menschen. Aber diese Augenblicke des Wartens auf die Katastrophe sind geprägt von unseren je eigenen Erfahrungen und unseren je eigenen Erwartungen ans Leben. Und deswegen habe ich versucht, aus Perspektive der verschiedenen Figuren in diesem Dorf, in diesem Buch, die verschiedenen Erwartungen an das Leben, die sie hatten und natürlich auch die Erwartungen an die Katastrophe, die sich in ihrem Kopf bilden, abzubilden. Ich versuche es kurz zu halten, obwohl es so ein spannendes Thema ist, dass ich eigentlich auch noch länger zuhören und nachfragen würde, aber wir haben ja noch das zweite Thema mit der unabhängigen Verlagsarbeit für kurdische Literatur in der Türkei. Deswegen schlage ich vor, an dieser Stelle nochmal eine kleine Lesestelle mit Ihnen zu teilen und dann eben in das zweite Thema zu gehen. Es ist Hava. Das heißt so viel wie Eva. Hava, steh auf, Sie sind da, rief er. Mit beiden Händen bedreckte ich meine Brüste, sprang aus dem Bett und holte mein Kleid. Ausgerechnet jetzt, maulte ich und zog mich an. Ich schämte mich. Als ich dem Angekleideten voller Anspannung warteten Cemal ins Gesicht schaute, schaute er beschämt zu Boden, als hätte ich ihn auf frischer Tat ertappt. Ich spitzte meine Ohren für die Geräusche, die von draußen hereindrangen. Als Cemal etwas sagen wollte, machte ich Psst. Aus Cemschids Haus kam Lärm. Dann werden sie die wohl zuerst überfallen haben, dachte ich mir. Ich ordnete mein Haar. Ich fragte mich, ob ich noch duschen sollte. Ich wollte nicht unrein in den Tod gehen. Cemal hatte sein Hemd angezogen und saß auf dem Bettrand. Cemal, was machen wir in der anderen Welt, wenn wir unrein sterben? Cemal drehte seinen Kopf weg, horchte auf die Geräusche draußen, starrte dabei an die Decke und schnaubte. Cemal, das war doch jetzt wirklich nicht der richtige Augenblick. Was machen wir denn jetzt? Sagte ich. Cemal sprang auf und sagte, heute Nacht werden sie unser Dorf mit allen Häusern und allem drum und dran verbrennen. Und was machen wir für einen Mist? Dabei starrte er mir ins Gesicht, als wäre ich die Alleinverantwortliche. Ich knuffte Cemal und sagte, halt doch mal den Mund, Cemal, ich bin unrein. Der wütende Cemal von eben war weg. Er nahm meine Hand. Lass uns ins Bad gehen, erst ich, dann du. Wenn wir sterben müssen, meinetwegen, aber wenigstens sollten wir gereinigt in den Tod gehen, sagte er. Er stand auf, kam zu mir, nahm mich in den Arm und küsste mich. Er strich mir durchs Haar. Als er meine Brüste streichelte und mir den Hals küsste, hielt ich seine Hände fest. Hör auf, Cemal, wies ich ihn zurecht. In Jamshids Haus stürzte irgendwas zu Boden. Die Hunde bellten. Die Eule rief noch zweimal. Ich befreite mich aus Cemals Händen und lief ins Bad. Ich zog mich ganz schnell aus. Ich fror. Ich goss kaltes Wasser über mich. Ich zitterte. Meine Muskeln verkrampften sich. Ich nahm die ganze Waschung vor. Dann trocknete ich mich mit einem Handtuch. Ich zog mich so schnell an, wie ich konnte. Cemal stand wie erstarrt in der Zimmermitte. Ich brachte ihn aus dem Gleichgewicht und sagte, Cemal, jetzt geh schon und wasch dich. Cemal fing sich wieder und umarmte mich. Ich erlaubte ihm nicht, mich zu küssen und zu streicheln. Geh und wasch dich, lass uns nicht unrein sterben, sagte ich, lächelnd. Widerwillig ging er ins Bad. Ich lauschte dem Spritzen des Wassers und den Geräuschen von draußen. Ich ging ans Fenster und schaute hinterm Vorhang vorsichtig nach draußen. Jemand, der im Laufschritt vom Bach herkam, stürzte in Jamshids Haus. Nach einiger Zeit stürzte er wieder aus dem Haus und rannte zurück zum Bach. Die Hunde bellten, die Kühe jammerten. Ich zog den Vorhang wieder zu und ging ins Bett. Ich legte mich auf den Rücken. Cemal hatte sich schon abgetrocknet, bevor er aus dem Bad kam. Er zitterte, seine Zähne klapperten. »Sieh dich an, Cemal, sie sind da«, flüsterte ich. Cemal zog sich hastig an, ohne sich abzutrocknen. Ich trocknete mein Haar. Ich legte meine Ohrringe und meine Halskette an und setzte mich neben Cemal auf die Bettkante. Ich hielt seine Hände ganz fest und wartete darauf, dass sie kämen.
Yavuz sen bir Kürt yazarı olarak,
senin aslında Türkçe yazmakla birlikte bir Kürt yazarı olarak biliniyorsun. Türkiye'deki Kürt edebiyatının durumu nedir? Senin aynı zamanda bir yayıncılık faaliyetin var, Sarı Kitaplar dizisi için. Onu biraz anlatır mısın bize?
Du bist eigentlich bekannt als ein kurdischer Autor, obwohl du auf Türkisch schreibst. Ich wollte kurz fragen zur Situation der kurdischen Literatur in der Türkei und auch zu deiner Herausgebertätigkeit für ein Projekt zur kurdischen Literatur in der Türkei.
Kürt edebiyatı çok iyi bir şekilde değil, yani özellikle Türkiye'de. Çünkü hala bir şekilde okullarda bir eğitim dili değil. Bunun dışında üzerine bir çok sayıda baskı var. Ve okullarda okutulmadığı için ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Bir de bir kendi pazarını ve dağıtım ağını tam kurmuş değil. Ben biraz da çalıştığım bir alan var. Editörlük yapıyorum. Ayrıntı Yayınları. Ayrıntı Yayınları da bağımsız bir yayın evi. Orada Sarı Kitaplar diye bir proje hazırlıyorum. Çünkü galiba Kürtler kadar dünyanın her tarafına dağılan bir halk yok. Dünyanın her tarafına dağıldıkları gibi kimileri gittiği yerdeki dili yazmış, kimileri şey etmiş. Benim ilk bu yola çıkmamın nedeni Kürt olup başka dilde yazan ve o dilin edebiyatına mal olan yazarlarını topladım, derledim. Bunları hem Türkçe okura hem de Kürtçe okura sunmak şekilde iki dilde bir çeviri yaparak bunları şu anda yayınlıyorum. Şu ana kadar 4 kitap yayınladım. Bunlar Arapçadan işte Selim Berekat var, Almancadan Şerko Fattah var, örneğin Fransızcadan Faust Hüseyin var, işte Şemuz Dağtekin var, Yunancadan Cemil Turan var. Yani bunlar Yunanca, Ermenice, Rusça, İngilizce birçok dilde var. Bu yazarları hem Türkçe'ye ve Kürtçe'ye çevirerek okuculara buluşturmaya çalışıyorum. Ben bu yazarları ve kendimi dahil ederek iki yazdıkları dilin ve aynı zamanda geldikleri kültürün yazarları olduğunu düşünüyorum.
Ja, eigentlich ist die kurdische Literatur, insbesondere der Türkei, nicht in so ganz toller Verfassung, was ja auch daran liegt, dass Kurdisch immer noch keine Bildungssprache ist in der Türkei. Also sie können keine kurdische Schulbildung genießen. Es gibt immer noch Repressionen. Und auf der anderen Seite hat auch die kurdische Literatur eigentlich ihre eigenen Vertriebswege und Ressourcen noch nicht so richtig ausgebaut. Was ich bei Aydınte, einem recht großen unabhängigen Verlag in der Türkei, angefangen habe, ist die sogenannte gelbe Reihe. Das Kurationsprinzip ist im Prinzip das, dass die Kurden eines wahrscheinlich der verstreutesten Völker auf der Welt sind. Sie sind überall hingezogen und sprechen eben viele Sprachen der Länder, in denen sie leben. Und meine Idee war eben, kurdische Literatur zu sammeln, die in je anderen Sprachen geschrieben worden ist und damit natürlich auch Teil der jeweiligen Literaturen dieser Länder geworden ist. Diese Bücher zu sammeln und einerseits ins Türkische, andererseits ins Kurdische übersetzen zu lassen und damit in der Türkei diesen sprachlichen Zielgruppen vorzustellen. Ich habe unter anderem aus dem Arabischen Zert übersetzen lassen, Şerko Fatah aus dem Deutschen, aus dem Französischen, aus Griechischen, Armenischen, Russischen und Englischen. Es gibt eben noch Titel, die folgen, 4 schon draußen, 6 sollen noch dazukommen. Und für mich ist es klar, dass alle diese Autoren und auch ich selbst einfach immer Teile beider Kulturen und beider Sprachen sind. So, damit sind wir im Prinzip am Ende der 3 Fragen, die ich bereitet habe. Wir sind, glaube ich, auch fast am Ende der Zeit. Das heißt, wenn es nicht eine ganz wichtige Nachfrage ist, ich sehr bedanken und hoffen, dass Sie sich das Cover eingeprägt haben von diesem Roman von Yavuz Ekinci. Dankeschön.
Teşekkür ederim.
Danke, Leute. Ach so, genau, wer aus Berlin ist, es gibt nochmal eine große Veranstaltung im Gorki-Theater mit Yavuz Ekinci, wo Sie ihn dann mindestens Minuten hören können, den Text von einem Schauspieler gelesen am 1. April. Sonst sind wir auf Lesereise. Heidelberg am 4., Basel am 5. April und mal Dortmund am 29.3. und München am 28. Danke. Danke sehr von meiner Seite auch.
Sollen wir anfangen? Ja, gut. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich habe Sie ja auch alle heute früh schon gesehen, um 8, weil Sie schon eingenommen haben, damit Sie sicher sein können, dass Sie um 17 Uhr sitzen und nicht stehen. Das war eine sehr weise Entscheidung. Wir stellen ein Buch vor, was ist. Es heißt Der Spaziergänger von Aleppo. Ist von Niroz Malek, einem syrischen Autor, über den wir gleich noch sehr viel mehr hören werden. Neben mir ist die wesentlich wichtige Übersetzerin des Buches, Larissa Bender, die Ihnen sehr viel über Niroz Malek erzählen wird. Und wir werden darüber sprechen, wie es ist. Aber dieses Buch beginnt mit einem programmatischen Text, der Panorama dieses Buches sozusagen skizziert. Und diesen Programmatext werde ich erst mal lesen, der auch nicht, übrigens nicht besonders lang ist. Alle Texte in diesem Buch sind sehr kurz. Das heißt, der Dialog des Spaziergängers. Nach einer heftigen Detonation, die alle Fenster meines Zimmers erbeben ließ, hörte ich auf zu. In Erwartung einer zweiten Detonation horchte ich eine Weile. Dann an meinem Tisch auf und fragte mich, wo mag die Bombe wohl explodiert sein? Und gab sofort, offenbar ganz in der Nähe. Ich ging in die Küche, blieb.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.